Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein und selbstverständlich auch in allen anderen Regionen und Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt, melde mich zurück mit der internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Am Dienstag, dem 10. Juni 2025, nach einem etwas längeren Pfingstwochenende. Ich hoffe, auch Sie hatten die Gelegenheit, etwas auszuspannen und die Aufmerksamkeit vom Wahnsinn der Politik, der uns da umtost, auf die erfreulicheren Dinge des Lebens zu richten. Ich starte mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. An der Börse droht der größte Crash in der Geschichte, warnte Robert Kiyosaki vor wenigen Tagen auf X. Er ist der Autor des weltweit meistverkauften Finanzratgebers. Sollten vorsichtige Anleger jetzt auf Silber, Gold oder gar Bitcoin setzen? Kiyosaki schreibt es klar, Zitat, das größte Schnäppchen ist Silber. Im Jahr 2025 könnte Silber um das Dreifache zulegen. Silber liegt noch immer 60% unter dem Allzeithoch, während Gold und Bitcoin nahe an den Allzeithochs sind. Zitat Ende. Anders als Gold und Bitcoin ist Silber zudem ein Schlüsselrohstoff für Solarpanels, Elektroautos, Smartphones, Medizinaltechnik und überhaupt für jede Hightech-Anwendung. Schon 70% des Silbers fließen in die Industrie. Dieses Jahr dürfte die Nachfrage zum 7. Mal in Folge das Angebot übersteigen. Wie können Privatanleger auf das Potenzial von Silber setzen? Besonders einfach geht das mit einem S-Deposito der Firma BB Wertmetall. Damit können Sie flexibel in Silbergranulat investieren, in den Grundrohstoff für alle Silberprodukte. Das S-Deposito ist einzigartig. Für jeden Franken, den Sie einzahlen, für jeden Euro erwerben Sie Silber. Dabei bleiben Sie so flexibel wie mit einem Depot. Die BB Wertmetall verwahrt das Silber in Ihrem Namen in einem Zollfreilager in der Schweiz sicher und versichert. Mehr Informationen zum S-Deposito finden Sie auf silber-deposito.ch, silber-deposito.ch. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Die deutschen Medien triumphieren. Sie fühlen sich bestätigt und einmal mehr spreizt sich auf, trumpft auf, ihr trumpt auf das medial-journalistische Überlegenheitsgefühl gegenüber dem amerikanischen Präsidenten. Wir sind die besseren Menschen, wir haben es euch immer gesagt, und dieser himmeltraurige Trump, ja, seht her, der steckt jetzt im Sumpf seiner eigenen Probleme. Das ist so ungefähr der Tenor, nur leicht überzeichnet, nur leicht überspitzt, aber das ist gewissermaßen die Melodie, die wir jetzt erleben und lesen und begutachten können. Verzeihen Sie, denn war das schon ein freudscher Versprecher? Auf jeden Fall war es ein Versprecher. Das ist das, was wir jetzt lesen, was wir jetzt uns zu Gemüte führen können. Alle Voraussetzungen für eine Eskalation in Los Angeles legen die Proteste gegen Trumps Migrationspolitik die Innenstadt lahm. Doch es sei der amerikanische Präsident selber, der noch Öl ins Feuer gieße, sagen viele Demonstranten. Ist ja interessant. Also da wehren sich Demonstranten, lesen wir. Ich stelle jetzt einfach mal ab auf die Berichterstattung. Da lesen wir also, Demonstranten wehren sich in Los Angeles gegen die Migrationspolitik des gewählten amerikanischen Präsidenten, und zwar gegen eine Migrationspolitik, die deklariert hat, wenn ich gewählt werde, wenn meine Regierung ins Amt kommt, dann werden wir die illegale Migration in die Vereinigten Staaten von Amerika stoppen, und wir werden illegal sich in den USA aufhaltende Migranten, die werden wir ausschaffen. Das ist ein zentrales Wahlversprechen von Donald Trump gewesen. Jetzt macht er dieses Wahlversprechen ernst. Er macht mit dem ernst, er setzt es um. Aber in Kalifornien haben sie nicht das Gefühl, dass man sich, oder zumindest einige haben nicht das Gefühl, dass sie sich daran halten sollen. Und ich lese jetzt in den Zeitungen sehr wenig Kritik an diesem Aufstand, an diesen Demonstrationen, denn man könnte argumentieren, sind das denn Demonstrationen gegen die Demokratie? Also die hier natürlich von linker Seite inszeniert werden. Die Rechten demonstrieren ja eigentlich weniger, die müssen meistens arbeiten, haben eine geregelte Tätigkeit, der sie nachgehen müssen. Das Demonstrieren ist ja eine Spezialität der Linken. Wir sehen das ja auch immer wieder, zum Beispiel in Europa, mir fällt das auf, etwa in Ungarn, da kommt immer wieder die Linke und sagt, jawohl, bei den nächsten Wahlen werden wir also den Viktor Orban weghaben und sie setzen sich voll ein, die Wahlen werden da zum absoluten Showdown stilisiert. Aber wenn dann die Wahlen stattgefunden haben und die Linken verloren haben, sagen sie, ja, die Wahlen, das war ganz klarer Betrug und jetzt müssen wir dagegen demonstrieren. Und das ist auch so ein bisschen die Logik hier, aber selbstverständlich wird auch nur Donald Trump kritisiert, wenn der mal sagt, die Wahlen seien irgendwo gefälscht oder nicht ganz stubenrein und astrein verlaufen. Also ist das, zumindest in meiner Betrachtung, müsste man sich die Frage mal stellen, ist das nicht ein Aufstand gegen die Demokratie, gegen das Recht, gegen den Rechtsstaat in den Vereinigten Staaten von Amerika, wenn jetzt hier einfach, und das sind nicht nur Demonstrationen, das sind gewalttätige Ausschreitungen, das sind ja Bilder wie aus einem Bürgerkriegsgebiet, und offensichtlich sind die Behörden in Los Angeles weder willens noch fähig, diese Aufstände niederzuwerfen, diese gewalttätige Protestwelle gegen die demokratisch legitimierte Migrationspolitik des amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Und sehr, sehr wenig bis überhaupt keine Musikgehörsbetrachtung ist dazu sehr wenig Verständnis, lassen Sie es mich so ausdrücken, sehr wenig Verständnis ist da zu spüren. Jetzt auf Seiten auch der deutschen Medien, die sich ziemlich auf Trump eingeschossen haben. Man muss vielleicht auch noch daran erinnern, dass wir ja solche Aufstände schon einmal hatten gegen die Regierung Trump im Jahr 2019, 2020, damals im Anschluss an die Verhaftung des Kriminellen George Floyd. Sie erinnern sich vielleicht noch, da brannten viele amerikanische Innenstädte und zwar immer in den linken oder demokratisch regierten Regionen, denn diese Regierungen sympathisieren natürlich mit den Aufständen, sympathisieren mit den Demonstranten. Sie sind gegen Trump, sie sind gegen die Regierung in Washington. Aber eben, dass die Medien das einfach so durchlaufen lassen, ohne hier auch mal die andere Seite zu beleuchten, das scheint mir auffällig am heutigen Dienstagmorgen. Es sind schon Bilder einer extremen Polarisierung. Klar, man sieht, dass die Vereinigten Staaten von Amerika bis zu einem gewissen Grad auch etwas ein Failed State sind. Das Pentagon entsendet 700 Marines und weitere 2000 Nationalgardisten nach Los Angeles. Das würde Washington nicht tun, wenn man das Gefühl hätte, dass Gavin Newsom, ein prominenter Trump-Gegner, als Gouverneur von Kalifornien diese Missstände selber beheben würde. Aber der benutzt das natürlich auch jetzt als Protestplattform gegen die Regierung seines parteipolitischen Gegenspielers Donald Trump. Man sagt ja immer auch, dass Newsom möglicherweise dann als Präsidentschaftskandidat für die Demokraten ins Rennen steigen könnte beim nächsten Mal, bei der nächsten Ausmarchung. In Deutschland beginnt jetzt das Verfahren gegen das Magazin Kompakt. Eben in der Bundesrepublik ist man heute auf der gefährlichen Seite. Lebt man gefährlich, wenn man Meinungen verbreitet, die nicht passen, die nicht gut ankommen bei den Mächtigen, bei den Regierenden. Als Schweizer sagt man da einfach, du aufhören mit dem. Das ist eine falsche Abzweigung, die man da erwischt hat. Diese repressive Obrigkeit, staatliche Medienverbotsmanie und auch die Unterdrückung missliebiger Meinungen, das ist einfach etwas, was in einer Demokratie nichts zu suchen hat. Bei allem Verständnis, das ich ja immer auch hier wieder aufzubringen versuche, eben auch Verständnis zu entwickeln für das, was man nicht versteht oder was einem vielleicht zuwidergeht. Und ich bin gegen solche Meinungsverbote. Ich finde das falsch. Man muss falsche Meinungen oder Meinungen, die einem nicht passen, die muss man widerlegen, die muss man verbieten. Aber in Deutschland ist eben dieser Stress, und ich meine, es ist auch zum Teil ein ehrlicher Stress, der ist irgendwie groß, der ist größer als in der Schweiz. Die Deutschen, sie verzeihen diesen übergriffigen Satz hier vielleicht etwas, die Deutschen sind ja sehr stark bemüht, bemüht, sich und der Welt immer wieder zu beweisen, was sie für gute Menschen seien und dass eben man sehr vorsichtig, wachsam ist, auch gegenüber sich selber. Und wenn da irgendwo schrille Töne aufkommen, dann ist der ja eben Stress in der Bundesrepublik etwas größer als auch schon. Wobei vor 20 Jahren, als ich dort gearbeitet habe, war das noch nicht so ausgeprägt. Putin im Dauervergeltungsmodus, ja, jetzt natürlich die große Kritik am russischen Präsidenten, dass er auf diesen Anschlag auf seine Nuklearinfrastruktur reagiert und hart reagiert, zurückschlägt, wie er das auch angekündigt hat. Ich möchte einfach hier auch zu bedenken geben, das wird ausgeblendet in der Berichterstattung. Ich meine, die Ukrainer haben die nukleare Abschreckungsinfrastruktur Russlands angegriffen. Und ich bin kein Experte in Verfassungsfragen Russlands, aber es gibt dort eine nukleare Doktrin und wenn bestimmte Dinge passieren, dann ist der russische Präsident ermächtigt, mit Nuklearwaffen zurückzuschlagen. Und je mehr eskaliert wird, je mehr in dieses hochneuralgische Minenfeld hineingefunkt und hineingebombt wird, ohne dass das ja jetzt militärisch das Geschehen verändern würde zugunsten der Ukrainer, desto gefährlicher, desto brenzliger wird's. Und umso gefährlicher ist es, dass die Medien gerade in Deutschland überhaupt nichts davon wissen wollen, dass die Gefahr einer nuklearen Zuspitzung dadurch gesteigert wird. Das wird in den deutschen Zeitungen, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen als pure Kreml-Angstmacherei, als Propaganda Russlands weggewischt. Und das ist sehr gefährlich. Das ist nämlich keine Propaganda, das ist die Wirklichkeit, das ist die Realität. Und man muss einfach immer wieder davor warnen, diese Zuspitzungen, diese Eskalationen zu unterschätzen. Geert Wilders und Co. Rechtspopulisten wollen keine echten Lösungen. Das Erstaunlichste an Rechtspopulisten ist, dass sie lieber posieren, als ihrem Land zu dienen und dass die Wähler das mit sich machen lassen, schreibt ein Justus Bender in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ja, das ist auch so eine Liedzeile, die man immer wieder hört. Ja, die Populisten wollen überhaupt keine Lösungen, nur die Mitte hat Lösungen, nur die Parteien, die uns passen, haben Lösungen. Was die anderen bringen, sind keine Lösungen. Och, die haben auch Lösungen. Geert Wilders und Co., die haben Lösungen. Sind einfach andere Lösungen als die, die die Medien richtig finden. Wobei ich im Zweifelsfall also nicht auf die Lösungen der Medien setzen würde. Die entpuppen sich relativ zeitnah immer als falsch, wenn sie sich mal vor Augen führen, was die Medien alles für einen Unsinn behauptet haben. Da dieser ganze Mainstream in den letzten Jahren, ich will gar nicht davon anfangen. Nein, die Rechtspopulisten, die wollen Lösungen. Aber Geert Wilders, der hat nun gesagt in Holland, nein, wir haben bei der Migrationspolitik etwas anderes versprochen und ich halte daran fest, ich halte an diesem Wählermandat fest. Ich ziehe jetzt nicht den Wähler über den Tisch, damit dann er auch das Gefühl hat, ja, kaum sind wir an der Macht oder irgendwie an der Macht beteiligt, verwässern wir alles, was wir gesprochen haben. Man könnte sagen, dass die Rechtspopulisten in dem Sinn die ehrlichsten Politiker sind, weil sie zu ihren Lösungen stehen, auch dann, wenn ihre Koalitionspartner diese Lösungen verweigern. Also es ist eine Frage der Konsequenz und nicht des Nichtvorhandenseins von Lösungen. Denn oft sind ja auch das, was andere anbieten, Scheinlösungen. Aber das bringt gar nichts, sich da das gegenseitig vorzuwerfen. Das ist Kindergarten. Alle haben Lösungen und es sind einfach meistens unterschiedliche Lösungen. Das ist Politik. Hochinteressant, diese Formulierung, der werden Sie immer wieder begegnen. Nein, die anderen haben überhaupt keine Lösung. Nur wir haben Lösungen. Das ist natürlich Unsinn. Donald Trump, der schwache Präsident, auch das ein Kommentar jetzt aus der deutschen Sonntagspresse. Ja, man möchte ihn gerne als schwach sehen. Und ja, auch Trump, das ist auch immer wieder dieses Bizarre. Trump kann es ja nie jemandem recht machen. Also wenn er stark ist, wenn er ein ganz starker Präsident ist, dann wird er als Autokrat und Diktator verschrien. Und wenn er sich dann als Nicht-Diktator herausstellt, entpuppt, wenn er dann also vielleicht konzilianter und eben weniger stark ist, als wie man ihn vorher hochgeschrieben hat, ja, dann ist er auch nicht gut, dann ist er ein schwacher Präsident. Aber ich würde sagen, objektiv betrachtet ist Trump also doch noch ein bisschen stärker als das, was wir da in der EU an politischem Personal, an den Führungshebeln da sehen. Und vor allem, und das muss man immer wieder in diesem Getöse sozusagen nach vorne bringen, dass es nicht überhört wird, Donald Trump ist der Mann der Politiker, der die Diplomatie zurückgebracht hat im Ukraine-Krieg. Und ja, auch er konnte nicht in 24 Stunden lösen. Und viele klopfen sich jetzt auf die Schenkel und sagen, ja, seht her, wir haben es von Anfang an gesagt, diese Flasche, der bringt sie auch nicht zustande. Ja, aber die anderen haben gar nicht zustande gebracht, die haben nicht einmal probiert. Sie haben nur eine Antwort, eine Lösung. Immer noch mehr Waffen für einen Krieg, den man nicht gewinnen kann gegen die Atommacht Russland. Und wenn man den Krieg gewinnen möchte, also wenn man wirklich ganz ernsthaft einsteigen möchte von Seiten der NATO, dann gute Nacht am 6., dann haben wir einen Atomkrieg in Europa, nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika. Also hier gibt es einfach eine massive Absenz von realpolitischem Denken bei jenen, die nun 24 Stunden am Tag auf Trump einprügeln. Dass man ihn kritisiert, finde ich ja gar nicht schlecht. Ist ja richtig, sich kritisch mit einem Politiker, vor allem mit einem mächtigen Politiker auseinanderzusetzen. Das führt auch dazu, dass dieser Politiker sich weniger Fehler erlauben kann. Aber in der ganzen Hochmütigen, in der ganzen Überheblichkeit, die dann in der Übersteigerung der eigenen Position, in der moralischen Anmaßung, die aus solchen Schlagzeilen spricht, kommt dann eben auch wieder eine gefährliche Mentalität zum Ausdruck, nämlich eine Mentalität, die nicht bereit ist, auch die eigene Sicht, die eigene Seite zu hinterfragen. Und das ist die Dauerberieselung, die sie in den deutschen Medien haben. Die sind sich immer ganz sicher, da gibt es keine Ambivalenz, da gibt es keine Schwarz-Weiß-Töne, es ist ganz klar, das sind die ganz Bösen, das ist der Superbösewicht, der Erzbösewicht, und wir sind immer die Guten. Ein Sieg für Meloni beim Thema Migration, interessant, Referenden in Italien, die Linken wollten da die konservative Regierungschefin in Schleudern bringen, und es gab Referenden zum Arbeitsrecht, Ausbau des Kündigungsschutzes und so weiter, gewerkschaftliche Forderungen und auch bei der Migration, und diese Referenden, diese Volksabstimmungen, die Leute haben sie boykottiert. Sie haben gesagt, wir gehen gar nicht erst hin und jetzt fehlt das nötige Quorum. Und Regierungschefin Meloni hat auch dazu aufgerufen, nicht an die Abstimmungen zu gehen. Das wäre in der Schweiz natürlich gänzlich verpönt, wenn eine Regierungsfigur, ein Exponent dazu aufrufen würde, eine Volksabstimmung zu boykottieren oder nicht hinzugehen. Der wäre natürlich erledigt. Aber Italien auch, das sind andere Länder, die haben andere Traditionen, andere Sitten, dort wird das offensichtlich auch akzeptiert, wenn eine Regierungschefin das nicht möchte, beziehungsweise dass sie zum Boykott aufruft. Aber es ist eben interessant, dass dieses Plebiszit der Linken für die Linken jetzt nach hinten losgegangen ist. Das zeigt eben, dass auch in Italien eine schweigende Mehrheit für diese konservative Politik ist. Und wenn wir schon bei der schweigenden Mehrheit sind, darüber lesen Sie gar nichts in unseren Zeitungen, weil es auch den offiziellen Narrativen widerspricht. In den letzten Monaten gab es eine intensive Berichterstattung über Serbien aufgrund von diesen Demonstrationen gegen den Präsidenten Alexander Vučić. Der ist da ins Fadenkreuz gekommen, weil in Novi Sad ein Bahnhofvordach eingestürzt ist, ein Bahnhofvordach eines Bahnhofs. Das Vordach wurde schon vor 50, 60 Jahren gebaut. Das ist teilweise renoviert worden. Aber einzelne Stahlträger, die nicht Teil der Renovation sind, die hat man offensichtlich zu wenig geprüft. Und dort ist die Korrosion dann so eingetreten, dass das zusammengestürzt ist. Es gibt allerdings auch Theorien, jetzt vor allem von Seiten auch des Vučić-Lagers. Sie sagen, das ist vielleicht auch Sabotage gewesen, weil das ist zu einem politisch so neuralgischen Zeitpunkt gekommen und hat ja dann auch eine massive Protestwelle ausgelöst, als ob der Präsident persönlich verantwortlich gewesen wäre für diesen Einsturz. Darüber haben unsere Medien erschöpfend, also wirklich seitenfüllend berichtet, Vučić am Ende. Auch er passt eben da diesen eurozentrischen, brüsselokratischen Medien überhaupt nicht, weil er versucht, mit seinem Land einen unabhängigen Kurs zu fahren. Und auf jeden Fall, man hätte meinen können, dass dieser Präsident mit seinem Latein am Ende ist, der Rücktritt nur noch eine Frage der Zeit und so. Und jetzt gab es am Wochenende, gab es in Serbien auch Regionalabstimmungen, Lokalabstimmungen. Und siehe da, die Regierungspartei hat gewonnen, zum Teil deutlich. Also der Test da bei der schweigenden Mehrheit ist offensichtlich nicht gegen die Regierung ausgefallen. Jetzt sagen natürlich die Gegner von Vucic, obwohl sie vorhin, also im Vorfeld, die Wahlen zum absoluten eben Showdown erklärten, da werden wir jetzt sehen, dass die Linken gewinnen können gegen diese ja, etwas konservative Partei des Präsidenten. Und jetzt haben sie verloren. Und was sagen sie jetzt? Ja, diese Wahlen waren selbstverständlich nicht in Ordnung. Das wusste man ja immer schon. Ja, wenn man es immer gewusst hat, warum habt ihr da mitgemacht bei den Wahlen? Also es sind auch da wieder scherbelnde Töne, die man in Serbien gehört hat, aber bei uns lesen sie darüber keine Zeile. Warum nicht? Weil sie eben dem offiziellen Narrativ widerspricht. Also man muss heute, wenn man Zeitungen liest, wenn man die Medien konsumiert, immer etwas auch zwischen den Zeilen lesen können. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's für heute, Weltwoche Daily International. Ich melde mich spätestens morgen wieder zurück. Einen wunderschönen Start in diese neue Woche. Der Sommer kommt auf uns zu und hier freuen wir uns ja auch über den Sommer. Es hat jetzt sehr oft geregnet. Der unglaubliche Hitzesommer, der angekündigt wurde, der hat noch nicht stattgefunden. Aber ich bin sicher, auch da werden die Medien dann die entsprechenden Fakten so büscheln, damit der gewünschte Eindruck dann auch in diesem Jahr wieder entstehen kann. Bis bald und einen schönen Tag.